Deutschlandfunk Kultur heute
mit Marja Elmenreich. Ein Pianist am Flügel, eine Tänzerin auf der Bühne. Mit Bachs Goldberg-Variationen haben gestern die Wiener Festwochen begonnen. Wir berichten. Dann fragen wir nach dem anhaltenden Interesse an Sigmund Freud, denn am Wochenende wird das Wiener Freud-Museum wieder eröffnet. Und wir sprechen natürlich über den neuen Film von Christopher Nolan, Tenet. Aber zunächst nach Belarus. Unter den Augen der internationalen Öffentlichkeit wurde gestern Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch in Minsk zum Verhör zitiert, als Mitglied des Oppositionellen Koordinierungsrates. Unzählige andere Verhöre aber finden im Verborgenen statt. Von brutalen Foltermethoden ist die Rede. Und diese Berichte erinnern viele in Rumänien an die eigene Geschichte, an das Terrorregime unter Ceausescu. Deshalb haben nun mehr als 200 Intellektuelle die rumänische Regierung in einem offenen Brief aufgefordert, sich tatkräftig einzusetzen gegen die Unterdrückung in Belarus. Die Schriftstellerin Carmen Francesca Banciu hat selbst die Macht der rumänischen Diktatur erfahren. Mitte der 80er erhielt sie ein 5-jähriges Publikationsverbot. Und seit Anfang der 90er lebt und schreibt sie in Deutschland. Vor 2 Jahren war sie mit ihrem Roman »Lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten« für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ich habe sie gefragt, was genau fordern die Künstlerinnen und Künstler von der rumänischen Regierung?
Also die wichtigen Punkte sind, sie fordern, dass Lukaschenkos Wahl nicht anerkannt wird, dass die Macht von Lukaschenko eigentlich den Oppositionen gegeben wird, dass es eine Frist gibt, bis wann das stattfindet. Und im Falle, dass Lukaschenko das nicht annimmt, der Westen ist gebeten, mit harten Bandagen gegen Belarus zu gehen und auch bis zum Abbrechen der diplomatischen Beziehungen.
Dieses große Engagement, dieser dringende Wunsch zur Unterstützung der Menschen in Belarus, ist das nur ein Anliegen der Kulturschaffenden in Rumänien oder der gesamten rumänischen Zivilgesellschaft?
Soweit ich mich damit beschäftigt habe, ist es ganz besonders eine Position der Intellektuellen, die ich teilweise verstehe, weil sie bezieht sich auf die Vergangenheit in Rumänien, also die Zeit der Diktatur. Gleichzeitig verstehe ich sie nicht so gut, weil wir im Nachhinein nach 30 Jahren noch immer nicht wissen, was wirklich stattgefunden hat in Rumänien. Wir wissen, dass Manipulation stattgefunden hat. Alle Fäden kennen wir bis heute nicht. Wir leben in einer Zeit, in der Fake News, Fake Videos und Provokation, Versuch der Destabilisierung Europas und der EU und des Westens generell sehr prägnant, sehr stark versucht wird. Ich finde, das ist eine große Verantwortung, wenn man verlangt, diplomatische Beziehungen abzubrechen. Und wir wissen, dass hinter Belarus Russland und Putin steht.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist die Maßnahme, die Forderung nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen für Sie ein zu starker Schritt, eine zu starke Forderung?
Einfach falsch, nicht im Gespräch zu kommen. Denn mit Gespräch kann man Druck machen. Ohne Gespräch ist es ein Konflikt, den man dann als Einmischung in die eigenen Angelegenheiten sieht. Und dann sitzt man bestimmt die Hilfe Russlands verlangen. Und Russland wird ganz schnell zu Hilfe kommen.
Können Sie aber auf der anderen Seite dennoch verstehen, warum man in Rumänien womöglich ganz besonders jetzt zu Hilfe kommen möchte und den Anfängen, die ja schon gar keine Anfänge mehr sind, denen wehren möchte und dass man sozusagen keine Zeit ins Land ziehen lassen möchte, bevor es zu spät ist?
Ich verstehe, dass man glaubt, in diesem Moment intervenieren zu müssen. Andererseits frage ich mich, ist Rumänien in der Lage, da zu intervenieren? Oder gibt es andere Foren, wie zum Beispiel die EU, die mehr Druck und mehr Macht hat dann?
Kann man denn aber allgemein sagen, wenn wir den Blick jetzt auf Rumänien und dort die Zivilgesellschaft, insbesondere die Intellektuellen richten, kann man sagen, dass dort ein besonderes Bewusstsein für Unrecht in anderen Ländern entstanden ist, aufgrund der Geschichte, aufgrund des Unrechtsregimes?
Ja, das kann man sicher sagen. Die Intellektuelle, die das unterschrieben haben, der größte Teil lebt in Rumänien weiter und hat die Zeit der Diktatur miterlebt, die Zeit nach der Diktatur miterlebt. Ich verstehe natürlich, dass sie sich solidarisch fühlen mit einem Land wie Belarus. Ich denke nur, dass man weiter denken muss, als wie die Dinge auf den ersten Blick erscheinen.
Wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, wie die Auseinandersetzung mit dem eigenen Unrechtsregime in Rumänien stattgefunden hat, würden Sie sagen, es ist eine konstruktive Auseinandersetzung, es ist eine kluge und auf die Zukunft gerichtete Erinnerungskultur, die dort gepflegt wird?
Ich glaube, dass die Erinnerungskultur noch gar nicht so richtig angefangen hat in Rumänien. Es gibt die ältere Generation, die diese Zeit der Diktatur erlebt hat. Und dann gibt es eine große Schicht, die sich ganz lange gar nicht interessiert dafür, denn sie hat nach vorne geschaut, um erstmal den Alltag zu bewältigen, aber auch um andere Dinge zu erfahren. Also die Neugier der jüngeren Generation fängt erst jetzt richtig an.
Das sagt die Schriftstellerin Carmen Francesca Banciu über einen offenen Brief rumänischer Künstlerinnen und Künstler an die eigene Regierung und über den Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Die Marschallin im Rosenkavalier singt Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Und bei Paulchen Panther, dem Rosa-Roten, hieß es, wer hat an der Uhr gedreht? Auch Christopher Nolan, der britisch-US-amerikanische Erfolgsregisseur, ist fasziniert vom Lauf der Zeit und stellt selbige gern mal auf den Kopf. Nicht zum ersten Mal, aber jetzt wieder in seinem sehnlichst erwarteten Kinofilm Tenet. Da nennt Nolan die Zeitumkehr Inversion und lässt sie so erläutern.
Eine dieser Kugeln ist wie wir. Sie bewegt sich vorwärts durch die Zeit. Die andere hingegen rückwärts.
Tja, vorwärts und rückwärts. Mit Hilfe dieser Technik soll der Protagonist von Tenet die Welt retten. Mit den erhofften Ticketeinnahmen soll die Corona-gebeutelte Kinobranche gerettet werden. Mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus möchte ich jetzt über den neuen Nolan sprechen. Wovor soll denn dieser namenlose Protagonist, den John David Washington spielt, vor wem soll er die Welt retten, Frau Nikodemus?
Also ich weiß nicht mal, ob der Protagonist des Films das selbst ganz genau weiß, wo er die Welt retten soll. Aber Tatsache ist, dass in diesem Film auf der ganzen Welt Metallteile gefunden werden. Also Kugeln, Metallschrott, Trümmerteile. Und all diese Fundstücke haben eben eine spektakuläre Eigenschaft. Wir haben es eben gehört, sie sind invertiertes Material. Sie sind Teile mysteriöser Maschinen, die es ja in unserer Gegenwart noch nicht gibt. Und diese Maschinen müssen erst noch erfunden werden. Und ihre Teile oder Trümmer bewegen sich rückwärts durch unsere Zeit. Sie sind also Folgen, kann man sagen, einer Katastrophe, deren Auswirkungen sich aus der Zukunft auf die Welt zubewegen. Das kann der Dritte Weltkrieg sein oder sogar das Ende der Welt. Und diese invertiert auf uns zufliegende Katastrophe, die müssen wir jetzt einfach mal brav hinnehmen und nicht weiter hinterfragen. So bin ich auch ganz gut durch den Film gekommen.
Ich frage trotzdem weiter. Allein dieser weltweite Einsatz, den Sie gerade geschildert haben, der erinnert ja an James Bond. Und Nolan wird ja auch immer wieder als der bessere James-Bond-Regisseur, und zwar der für die Intellektuellen, bezeichnet. Kommt man mit James Bond diesem Film irgendwie ein bisschen näher? Darf man danach fragen?
Ich finde schon, dass der Vergleich eigentlich ganz gut ist. Zum einen, weil auch die Agenten und Weltenretter in Tenet durch Schauwerte hindurchjagen, unablässig, genau wie die Bond-Filme. In dem neuen Film gibt's jetzt tolle Yachten vor Mittelmeerinseln, eine spektakuläre Katamaranfahrt, sibirische Landschaften, dann die Hochhausschluchten von Mumbai. Und zum anderen, finde ich, qualifizieren sich die beiden Hauptdarsteller, John David Washington und Robert Pattinson, beide wirklich für die Bond-Neubesetzung, muss man sagen. Beide sind wirklich als super coole Weltenretter hier im Einsatz. Und beide Figuren sind auch Klischees, die aber um ihr Klischee sein wissen. Das ist ja auch bei den Bonds so, dass die so ein bisschen ironisch neben sich stehen, eindeutig. Und wenn wir es jetzt hier mit invertiertem Material, mit Zeitreisen, mit gleichzeitig durchs Bild fliegenden, ja, gegenläufigen Zeitachsen zu tun haben, wenn uns also alles um die Ohren fliegt, dann ist es eigentlich ganz schön auch, dass man sich an so einem Klischee oder an so Stereotypen-Helden ein bisschen festhalten kann.
Und so ein bisschen Stereotyp geht es ja auch weiter. Washington und Pattinson haben Sie schon genannt. Kenneth Branagh ist auch mit von der Partie. Also wieder prominente Schauspieler. Männliche stehen im Mittelpunkt. Frauen sind wieder bei Nolan nur schmückendes Beiwerk?
Ach ja, die Frauen. Also es gibt wirklich eine großartige Nebendarstellerin, die indische Schauspielerin Dimple Kapadia in der Rolle einer Waffenhändlerin, die viele Fäden in der Hand hält. Aber leider ist die Rolle zu klein. Diese Frau hat wirklich eine gigantische Präsenz im Bild und man ist immer traurig, wenn sie wieder weg ist. Und eine wirkliche Enttäuschung ist für mich der Love Interest des Protagonisten. Elizabeth Debicki, die spielt die Frau vom Superbösewicht Kenneth Branagh. Groß, dünn und blond und ausdruckslos. Also eine solche durchschlagende Ausdruckslosigkeit würde man einer männlichen Rolle in einem 200-Millionen-Film eigentlich nicht durchgehen lassen. Und auch da wurde jetzt leider dann auf den vermeintlichen Schauwert gesetzt und vergessen, dass die Schauspielerin diese Frau eigentlich noch nicht mal überzeugend Aua sagen kann. So ist es wirklich.
Okay, nun ist Nolan ja ein Verfechter der großen Kinoleinwand. Er dreht analog. Sie haben gerade schon die beeindruckenden Kosten genannt. Wie nutzt denn eigentlich Nolan diese Ästhetik des traditionellen Filmemachers jetzt, Filmemachens jetzt in diesem Film?
Also dieser Film hat wirklich eine ganz große Eleganz der Action-Szene und auch eine ungeheure Rasanz der Inszenierung. Also Schnitt und Kamera sind fantastisch. Der Film hat einen ganz drängenden Rhythmus. Und die Action-Szenen funktionieren so gut, weil sie ja auf die schwere Materialität des Analogen setzen. Also echte analoge Autos, die durch die Luft fliegen, ein echtes Transportflugzeug, das in einen Hangar crasht. Und das ist schon ein Film, der die Kinolandschaft wieder mal mit Zuschauern versorgen kann, weil er eben nur im Kino funktioniert. Übrigens auch durch eine komplexe, ja direkt in die Magengrube gehende Tonspur. Aber im Abspann stehen trotzdem 200 Computerspezialisten. Also die Autos mögen analog sein und mit 100 Stundenkilometern rückwärts fahren, aber dafür braucht es dann doch auch ein paar Computer.
Okay, es lebe das Kino. Katja Nikodemus, vielen Dank. Wir sprachen über Tenet, den neuen Film von Christopher Nolan. Wie man die Zeit nutzt und sie überbrückt, das hat die belgische Choreografin Anne-Therese de Keersmaeker jüngst gezeigt. Sie hat nämlich ihr Kultballett Rosas tanzt Rosas genommen aus dem Jahr 1983. Sie hat einfache Figuren daraus dem Internetpublikum beigebracht und dann aufgefordert, in der Corona-Einsamkeit eigene Interpretationen zu filmen. Über 600 Videos sind seit April eingegangen und stehen jetzt online. Jetzt aber gibt es Anne-Therese de Keersmaeker wieder im Original, bei den Wiener Festwochen nämlich, die wegen Corona verschoben und reduziert werden mussten. Dass Anne-Therese de Keersmaeker ausgerechnet ein Solo für sich selbst choreografiert hat, das kam den Festwochen sicher gut zu Pass. Bachs Goldberg-Variationen, gespielt und getanzt. Katharina Mehnhofer hat die Uraufführung gestern Abend zum Auftakt der Festwochen gesehen.
Die Grande Dame des zeitgenössischen Tanzes ist zurück auf der Bühne. Hierher gehört sie, das ist ihr Zentrum, so kommuniziert sie mit der Welt.
It's my first way of relating to the world. This center, how I'm physically, how do I express myself?
60 Jahre alt ist Anne-Therese de Keersmaeker heuer geworden. Auf der Bühne wirkt sie wie ein Mädchen. Die silbergrauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, fragil und barfuß im schwarzen transparenten Kleid, beginnt sie zu tanzen, noch bevor sich der Pianist Pavel Koleschnikow ans Klavier setzt. Und dann, 2 Stunden lang höchste Konzentration, präziseste Arbeit, Tanz vom Feinsten. Vieles aus dem Keersmaeker'schen Bewegungsrepertoire lässt sich in dieser gereiften Arbeit wiedererkennen. Da gibt es ikonische Tanzgesten aus ihrem Solo-Phase, Kontraktionen, Ballettpositionen, die wegbrechen, kraftvolle Drehungen oder verschiedene Arten, einfach zu gehen. Und doch ist alles neu, energievoll und vielleicht weniger streng der musikalischen Struktur untergeordnet als sonst. Es war Zeit für ein großes Alterswerk, so Keersmaeker, die ihr Solo-Phase vor 2 Jahren einer neuen Generation an Tänzerinnen und Tänzern übergeben hat.
I thought Phase has been given to a new generation. Also Phase was made when I was 20, now I'm 60, so your body is different. You have different movements.
Mit diesen neuen Bewegungen durchmisst Keersmaeker den gesamten tiefen Bühnenraum. Von der Rampe bis zur Rückwand, von der Seite, wo eine sternfunkelnde Leinwand den Blick ins Universum suggeriert, bis unter das Klavier, an dem der junge Pianist Koleschnikow barfuß und in kurzer Hose spielt. Immer wieder gibt es selbstironische Gesten, wenn etwa Keersmaeker mit offenem Hemd und hochgestrecktem Arm in John Travolta-Manier posiert, wie Charlie Chaplin wackelt oder sich in den Unterarm beißt. Und eine kreisende Bewegung, als würde sie mit einer Sense mähen, kehrt immer wieder. denn der Tod sei in Bachs Musik ebenso enthalten wie die Feier des Lebens.
It's a celebration of life, forward, upward, but in the same time there is a very deep sense of way in relationship to death, to mortality.
Die Goldberg-Variationen sind Kersmakers sechste Auseinandersetzung mit Bach. Im Vorjahr hat sie mit den Brandenburgischen Konzerten für ein großes Ensemble eine umjubelte Arbeit vorgelegt. In Bachs Musik sei die Bewegung schon eingeschrieben und die ganze Palette menschlicher Gefühle.
Anger, joy, humor, empathy, sadness, revenge. That is somewhere engraved in your DNA, in your bones or flowing in your blood.
Intensive Momente sind jene, wo Kersmarker ihren Körper der Stille ausliefert, das Klavier schweigt und das Publikum den Atem anhält. Wenn das Licht ausgeht und sie nur noch schemenhaft zu erkennen ist oder wenn sie sich am Bühnenrand zusammenkauert und plötzlich uralt wirkt. Den tosenden Jubel und Schlussapplaus unterbricht die sonst so spröde Kersmarker, um gerührt und mit Tränen in den Augen dem Publikum zu danken. Es ist wichtig in diesen Zeiten, sagt sie, dass wir hier sind heute Abend. Die Zuschauer sind derselben Meinung. Trotz Maske, Abstand und strenger Ein- und Auslassregeln ein würdiger Auftakt zum Wiedererwachen des Wiener Bühnenlebens und eine Sternstunde für die Wiener Festwochen.
Katharina Mehnhofer über die Goldberg-Variationen, getanzt von Anne-Therese de Kersmarker, bei den Wiener Festwochen. Nicht nur im und rund um das Museumsquartier, wo nun die abgespeckten Festwochen stattfinden, reiht sich in Wien ein Museum an das andere. Das Kunsthistorische, das Weltmuseum, die Albertina, nicht zu vergessen, die Berggasse 19, wo einst Dr. Sigmund Freud ordinierte und wo seit einem halben Jahrhundert das Freud-Museum beheimatet ist. Besucher aus dem In- und Ausland scheuen nicht, auch mal längere Zeit Schlange zu stehen, um den Ort zu besuchen, wo der Begründer der Psychoanalyse 47 Jahre lang lebte, bevor er 1938 vor den Nationalsozialisten nach London flüchtete. Das Sigmund-Freud-Museum. Nach anderthalbjähriger Bauumbauzeit wird es am Wochenende wieder eröffnet und es ist damit zu rechnen, dass das Interesse ungebrochen ist. Ich habe mit Monika Pessler, der Direktorin des Freud-Museums in Wien, vor der Sendung gesprochen. Frau Pessler, bei Netflix gibt es zurzeit eine Serie über den jungen Sigmund Freud und in Robert Seethalers neuestem Roman spielt Freud auch wieder eine nicht unwichtige Rolle. Auch 2020 ist Sigmund Freud omnipräsent, oder wie sehen Sie das?
Wir erfahren das ganz stark auch von unserem internationalen Publikum und dem Interesse, das vor allem dem Ursprungsort der Psychoanalyse entgegengebracht wird. Und auch im Zuge der Neukonzeption des Museums stellt man sich ja zuerst die Frage, worauf sich die Berühmtheit von Freud gründet oder die spürbare Aktualität und seine andauernde Wirkungsgeschichte. Und ich denke, dass in Zeiten wie diesen, die von Krisen geschüttelt sind, auch von politischen, dass Freud, besonders weil er für ein aufgeklärtes Miteinander auch in seinen kulturtheoretischen Schriften sich eingesetzt hat, ein Anker ist, auch für sehr viele junge Leute, sich mit Freud und seinen Theorien und vor allem auch seinem Kulturwerk, wie es Thomas Mann nannte, auseinanderzusetzen.
Nochmal anders gefragt, wem genau gilt das große Interesse? Dem Psychoanalytiker und seinen Theorien oder auch, jetzt angesichts der Neueröffnung, oder auch dem Menschen Sigmund Freud mit seinem doch sehr besonderen Lebensweg?
Es ist ganz schwer, einer Richtung hier den Vorzug zu geben, denn seine psychoanalytische Lehre, vor allem die Erforschung des menschlichen Unbewussten, haben eine unglaubliche Erkenntnis gebracht, nämlich der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Das heißt, die Entscheidungen, die getroffen werden, entspringen nicht einem bewussten und freien Willen, sondern man wird von Ängsten gesteuert, Begierden, verdrängten Emotionen. Und diese neue Selbstsicht, die Freud den Menschen eröffnete und damit auch uns ein Instrument in die Hand gegeben hat, die menschliche Psyche zu beforschen und zu beurteilen, ist etwas, worauf man sich heute immer wieder gern besinnt und bezieht.
Aber wissenschaftlich hat sich die Psychologie doch ein ganzes Stück auch weiterentwickelt. Also Freuds Psychoanalyse gilt nicht mehr in jeglicher Hinsicht als, ich sag's mal, State of the Art, oder?
Nein, das tut sie nicht mehr. In vieler Hinsicht tut sie das nicht. Aber trotzdem hat sie die Grundlage geliefert für jede psychotherapeutische Therapie weltweit, zum Beispiel mit der Redekur, mit der sogenannten Talking Cure. Dass man über seine Ängste spricht, freut auch einer der ersten, der in der Traumaforschung sich mit Angstzuständen des Menschen auseinandergesetzt hat. Und damit eine Grundlage gegeben hat, die sich natürlich in den letzten Jahrzehnten ganz stark weiterentwickelt hat. Was aber bedeutet, dass die heutige aktuelle Psychoanalyse besondere Möglichkeiten bietet, dem Kollektiven der Gesellschaft wie auch dem Individuum zu einem besseren Leben zu verhelfen, sozusagen.
Also Freud hat sich sowohl mit der Gemeinschaft als auch mit dem Einzelnen beschäftigt. Jetzt versuche ich mich mal selbst ein bisschen freudsch. Könnte es auch sein, dass, weil sich Freud mit unserem tiefsten Inneren beschäftigt hat, dass wir ihm auch privat nah sein wollen? Also könnte das eine Erklärung auch für ja, die großen Besucherzahlen bei Ihnen im Freud-Museum mit den Original-Wohn- und Arbeitsplätzen von Freud sein?
Das glaube ich unbedingt, nicht zuletzt deshalb, weil Freud immer ganz offen war über diesen Aspekt, dass seine Einsichten in die menschliche Psyche basieren auf ganz persönlichen Erfahrungen und subjektiven Einschätzungen. Sozusagen, er hat uns Menschen ja dazu angeleitet oder aufgefordert, in uns zu gehen, unsere Kinder zu beobachten und zu sehen, uns selber zu beobachten, zu reflektieren, um auf eine Lösung oder ein Erkennen unserer seelischen Zustände und psychischen Zustände zu kommen. Und diese sehr autobiografische Aspekte in seinen Theorien bringen die Menschen natürlich dazu, sich auch Freud als Mensch annähern zu wollen. Und Freud auch mit seinem persönlichen Schicksal als Flüchtling, insbesondere die Ermordung seiner von 4 Schwestern, von 5 im Holocaust. Also es gibt sehr viele Identifikationsmomente, die Menschen heutzutage, die auf der Flucht sind, hier im Leben Sigmund Freuds und seiner Familie wiederfinden.
Das war Monika Pessler, die Direktorin des Freud-Museums in Wien. Ab Samstag kann man es wieder besuchen. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht es jetzt nochmal zurück nach Belarus.
Dort berichtet der größte Internet-Nachrichtendienst, dass 58 Schauspieler des Janka Kupala Dramatheaters von Minsk entlassen wurden, aber auf eigenen Wunsch. Denn schon seit 2 Wochen spitzt sich die Lage an dem Theater zu. Zunächst haben die SchauspielerInnen vor 2 Wochen ein Video veröffentlicht, in dem sie die Proteste gegen die Wahlfälschung unterstützten. Kurze Zeit danach unterzeichnete der Direktor Pavel Latuschko gemeinsam mit seiner Truppe einen offenen Brief an die Mitbürger und Mitbürgerinnen sowie an die Armeemitglieder, in dem sie den Rücktritt all jener forderten, die an den Gewalttaten gegen das eigene Volk beteiligt sind. Latuschko wurde daraufhin gekündigt, die SchauspielerInnen solidarisierten sich mit ihrem Direktor und beendeten ein paar Tage später alle Proben. 80 wollten gerne entlassen werden, 58 wurde nun gekündigt. Matthias Lilienthal wurde in München auch gekündigt. Die Stadt und der Theatermacher, die wurden ja nie so recht warm miteinander. Aber die Theaterkritiker und Theaterkritikerinnen haben die Zeit Lilienthals in der bayerischen Metropole deutlich anders gesehen und die Münchner Kammerspiele jetzt zum Theater des Jahres gekürt. Weitere Preise gehen unter anderem an Sandra Hüller für ihre Darstellung des Hamlet im Schauspiel Bochum. Sie wurde zur Schauspielerin des Jahres gekürt. Und Schauspieler des Jahres ist Fabian Hinrichs. In dem Stück »Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt« dachte er im Goldanzug über Einsamkeit und Kapitalismus nach. Einsam und finanziell wenig erfreulich ist derzeit auch die Situation vieler Musiker und Musikerinnen. Da dürfte es ein kleiner Lichtblick sein, dass die Spendenaktion Hashtag Musikernothilfe der Deutschen Orchesterstiftung seit Mitte März 2,6 Millionen Euro gesammelt hat. Das meiste Geld ist schon verteilt und es soll auch noch mehr geben, denn die Aktion soll in veränderter Form fortgesetzt werden. Fortgesetzt wird wohl auch das Verbot von Großveranstaltungen. Gestern hat Konzertveranstalter Marek Lieberberg ja noch davon gesprochen, sein in Düsseldorf geplantes Konzert mit Popgrößen wie Sarah Connor und Bryan Adams auf den Herbst zu verlegen. Aber heute sind sich Bund und Länder einig, dass Großveranstaltungen erst einmal bis Ende Dezember nicht stattfinden sollen. Ja, und da kann man wohl von einer echten Wiederholungstat sprechen. Zum dritten Mal ist ein Gemälde des niederländischen Malers Frans Hals aus dem 17. Jahrhundert geklaut worden. Das Werk »Zwei lachende Jungen« ist gestern aus einem Provinzmuseum in Leerdam gestohlen worden. Das Gemälde wurde auch 1998 und 2011 schon mal geklaut.
In der Tat, ein Wiederholungstäter. Susanne Lurwig, vielen Dank. Die neuen Corona-Strategien von Bund und Ländern, um die geht es in den Nachrichten und anschließend auch in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute sagt Maja Elmenreich Tschüss und danke.